HTW Campus Live.
Hallo und willkommen zu einem weiteren HTW Campus Radiobeitrag. Mein Name ist Isi, ich bin neu an der HTW Saar und auch neu in Saarbrücken. Und um mir selbst, anderen eventuell dazugezogenen Personen oder denen, die schon länger hier wohnen und trotzdem interessiert sind, Teilfacetten der Stadt zu erschließen, starte ich mit diesem ersten Podcast eine Minireihe zum Thema Feminismus in Saarbrücken, in der ich Einrichtungen mit feministischem Anspruch oder Einzelpersonen porträtiere. Vorab möchte ich ein paar Begrifflichkeiten abstecken, die ich oder meine Gesprächspartnerin innerhalb dieses Beitrags nutzen. Ganz allgemein lässt sich Feminismus als Überbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen verstehen, durch die soziale Bewegungen entstanden sind und immer noch entstehen. Inhaltlich umschließt der Feminismus Gleichberechtigung von Frauen und weiblichen sozialisierten oder weiblich identifizierenden Personen zur Verbesserung von Lebenschancen und Qualität von allen Personengruppen, welche durch vorherrschende patriarchale Strukturen strukturell diskriminiert, vernachlässigt, verfolgt, vergessen und beherrscht werden. Biologisches und soziales Geschlecht stellen demnach ebenso wie Alter, sexuelle Orientierung oder Ethnizität und weiteren Gruppierungen also Kategorien dar, die strukturelle Gewalt erfahren. Intersektionalität oder die intersektionale Arbeit beschreibt ein kategorieübergreifendes Verständnis von Diskriminierung und integriert dieses in Arbeits- und Vermittlungsprozesse. Für den ersten Beitrag habe ich mich mit zwei Mitarbeiterinnen der Frauen-Gender-Bibliothek auf der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken getroffen. Die Frauen-Gender-Bibliothek ist aus dem Projektkonzept zur Konzeption und Aufbau eines saarländischen Frauenarchivs entstanden, das Dr. Annette Keinhorst 1990 initiierte, um frauenpolitische Perspektiven im Saarland zu konkretisieren. Innerhalb der letzten 32 Jahre hat sich die Initiative zu einem wichtigen Ankerpunkt für feministische Vernetzung entwickelt, ist etablierter Ort für intersektionellen Austausch geworden und setzt sich für ein gleichberechtigtes Miteinander aller Geschlechter ein. Margarete Kees und Petra Stein haben mir in dem anschließenden Gespräch, was es für euch gleich zu hören gibt, die Einrichtung und deren Bedeutung für die frauenpolitische Bewegung in Saarbrücken näher gebracht und von ihrer Arbeit innerhalb der Bibliothek berichtet. Margarete Kees ist schon seit über 30 Jahren in der Frauen-Gender-Bibliothek tätig und Mitentwicklerin und Betreuerin des Saarländischen Archivs der Frauenbewegung und dem digitalen Deutschen Frauenarchiv online. Petra Stein gehört seit 6 Jahren zum Team der Frauen-Gender-Bibliothek, ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und zudem leitende Kraft für Veranstaltungen. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung in die Frauen-Gender-Bibliothek an Sie und dann zum Einstieg direkt die erste Frage in die Runde. Wie lässt sich die Einrichtung und die Funktion der Frauen-Gender-Bibliothek umreißen? Was umfasst diese Institution?
Dann würde ich vielleicht anfangen. Mein Name ist Margarete Kees. Ich arbeite schon seit 30 Jahren in der Frauen-Gender-Bibliothek. Das heißt fast seit der Gründung. Die Frauen-Gender-Bibliothek ist 31 Jahre alt. Inzwischen, das 30-jährige Jubiläum ist Corona zum Opfer gefallen. Das konnten wir nicht feiern in dem Sinne. Aber das zeigt ja einfach, dass wir eine lange Geschichte haben. Aber gleich geblieben sind immer die drei Standbeine. Bibliothek, Archiv und Veranstaltungsbereich. Von Gründung bis heute sind das die drei Standbeine unserer Einrichtung. Da komme ich vielleicht später noch darauf, dass sich der Name über die Jahre, 30 Jahre ist eine lange Zeit, auch verändert hat. Aber erwähnenswert und sicher auch bewundernswert ist, jetzt rede ich auch für meine Kolleginnen, für den Vorstand mit, dass wir das geschafft haben, in 30 Jahren eine Einrichtung in dieser Form zu erhalten.
Ja. Soll ich noch ergänzen vielleicht?
Ja, sehr gerne.
Also dazu kommt halt noch zum einen unser Mentoring-Programm für Migrantinnen, das macht eine Kollegin. Und was ich auch ganz wichtig finde, gerade weil Sie nach Community und Netzwerk im Saarland fragen, also wir sind halt auch sehr stark vernetzt. Wir sind selbst Mitglied in verschiedenen Verbänden, im Frauenrat, im Frauenforum, im DBV, im Bibliotheksverband. Wir sind bundesweit vernetzt, zum Teil auch europäisch. Und wir kriegen durch diese Netzwerkarbeit sehr gut mit, auch was im Saarland so alles passiert und wer was plant. Und wir machen auch viele Dinge gemeinsam mit anderen Organisationen und Gruppen. Und von daher sind wir schon auch quasi so ein feministischer Netzwerkknotenpunkt im Saarland. Und oft ist es auch so, dass gerade Leute, die neu im Saarland sind, zu uns kommen und hier auch erfahren können, wenn sie was wissen wollen über Feminismus, über queere Community oder sonst in der Art oder was gibt es für Aktionen demnächst oder so, wissen wir meistens. Ne? Oder Beratungsstellen. Mhm. Ne? Wenn man Probleme hat, Beratungsbedarf hat, wissen wir in der Regel auch, wo man entsprechende Beratungsangebote finden kann.
Und wenn wir jetzt nochmal so auf die Geschichte der Frauen-Gender-Bibliothek zurückkommen, kann man das vielleicht in so einem kleinen Zeitbogen umreißen?
Ich kann nochmal speziell auf die Bibliothek eingehen. Die Bibliothek ist fast von Anfang an eine Ausleihbibliothek gewesen, und zwar mit Sachliteratur, eine Fachbibliothek mit Sachliteratur zu Frauen- und Genderfragen. Wir haben auch einen Belletristikbereich, der das Ganze ergänzt, aber der Hauptschwerpunkt ist die Fachliteratur, ergänzend Fachzeitschriften, sowohl Monatszeitschriften, aber eben auch wissenschaftliche Fachzeitschriften. Das heißt auch, unser Publikum richtet sich vorwiegend an Menschen, die in irgendeiner Form forschen oder sich weiterbilden oder überhaupt Interesse haben an Frauen- und Genderfragen. Und das war in den 30 Jahren mehr oder weniger immer gleich geblieben. Das sind Studierende, das sind Schüler, Schülerinnen, das sind aber auch Frauen und Männer aus unterschiedlichen Bereichen, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, aus Kommunen jeglicher Art. Es gibt immer Arbeitskammer, also ein breites Spektrum. Was sich in den Jahren verändert hat, wir haben von Anfang an, was sicher auch bedeutsam ist, von Anfang an mit einer Datenbank gearbeitet, mit einer archivbibliotheksspezifischen Datenbank. Aber unser Bestand ist noch gar nicht mal so lange online. Und das ist gelungen durch einen Metakatalog unserer Einrichtungen, die in einem, alle deutschsprachigen Einrichtungen sind in einem Dachverband zusammengeschlossen. Und da gibt es den Metakatalog. Das hat uns damals die Möglichkeit eröffnet, mit unserem Bestand, der inzwischen auch über 30.000 Einträge hat, öffentlich, also einfach von außen auch recherchiert werden zu können. Das war vor Ort möglich, aber eben nicht jetzt in Bochum, Wien oder Sydney. Das ist seit 2015 möglich. Und das ist sicher auch nochmal eine leichtere Zugänglichkeit. Einschränkend wieder, wir sind nicht an einen Fernleihverkehr angeschlossen. Aber die reine, also Literaturrecherchen, kann man inzwischen in unserem Bestand von überall aus machen.
Ja, und die Wissensvermittlung, worum es uns ja geht, über feministische Themen, um Menschen auch stark zu machen, sich auch für ihre Rechte und Interessen einzusetzen oder sich ja, Gedanken zu machen zu gesellschaftlichen Themen, ist halt einmal über die Medien, die man sich selbstständig ausleihen kann und sich damit beschäftigen kann. Und ergänzend dazu gibt es halt auch schon immer dieses Veranstaltungsangebot, ne, mit verschiedenen Formaten, ob das jetzt Vorträge sind oder Workshops oder aktuell haben wir ja diesen Stammtisch, den Feministisch oder das Queer gelesen, so offene Treffs, wo man sich auch untereinander einfach austauschen kann. Also da geht es uns auch darum, dass man auch miteinander sich mit den Themen beschäftigen kann und voneinander lernen kann und so ergänzend zu dem, was die Bibliothek halt bietet.
Ja, ich finde, das ist auch eine sehr interessante Mischung aus Archivierung von feministischen Situationen oder Ereignissen, auch im Saarbrücken generell und eben halt auch den zeitgenössischen Diskursen und eben das Netzwerk oder eben die Verbundenheit mit Personen, die sich jetzt eben damit beschäftigen und halt auch sich für die Zukunft damit beschäftigen wollen. Was mich auch dazu bringt, wie können denn interessierte Personen an diesem Netzwerk teilhaben? Es ist jetzt eine sehr generalisierende Frage, aber wenn auch gerade schon die Stammtische angesprochen werden bestimmte Veranstaltungen, wie kann ich vielleicht mitwirken, wenn ich interessierte Person bin?
Also am Netzwerk teilnehmen, also das Netzwerk kennenlernen und so geht zum einen, dass man einfach mal hier rein spaziert zu der, zur Öffnungszeit und mit uns spricht, mit uns Mitarbeiterinnen, wir können da immer schon viel helfen, genau. Oder eben zu diesen offenen Veranstaltungen kommt, da kriegt man auch ganz viel mit, ne? Und manchmal gibt es ja auch größere Veranstaltungen, Performances oder Demos oder solche Dinge, da ist natürlich auch gefragt, dass möglichst viele Personen dann auch mitmachen, um da stark zu wirken, wenn es um politische Positionen geht.
Wenn ich da, ich weiß nicht, ob Ihre Frage darauf abzielt. Wir sind keine Einrichtung, die ehrenamtliche Mitarbeit eingebunden hat. Das ist in vielen Einrichtungen unserer Art anders. Bei uns ist es nicht so. Wir haben einzig einen Literaturkreis, der von einer ehemaligen Mitarbeiterin ehrenamtlich seit über 15 Jahren betreut wird. Aber ansonsten haben wir tatsächlich keine ehrenamtliche Arbeit. Das ist, ich hatte schon oft unseren Dachverband angesprochen, da sind über 40 Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. Ich werde oft gefragt, ja, ist das hier einzigartig? Nein, es gibt sehr, also wie gesagt, 40 Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, Einschluss von Luxemburg, der Schweiz, von Österreich, die alle ähnliche Anliegen verfolgen. Es gibt Spezialbibliotheken wie Spinnboden, Lesbenarchiv in Berlin, Frau und Musik in Frankfurt. Die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten gegründet. Manche sind tatsächlich schon in den 70er Jahren gegründet worden, weil es genau darum ging, das Erbe zu, von Anfang an ein Erbe zu bewahren. Frauen waren fast ausschließlich Frauen in dieser Zeit, die festgestellt haben, wir sind nicht die Ersten, die sich mit Gewalt gegen Frauen beschäftigen, die sich mit Arbeitsbedingungen für Frauen beschäftigen, die sich mit Bildung beschäftigen. Es gab vor uns schon eine Generation und dieses Wissen ist verloren gegangen, nämlich die Frauen der ersten Frauenbewegung, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben, die den Zugang zur Bildung für Frauen erkämpft haben. Und diese Frauen haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Wissen oder dass sie wieder Wissen aus der Vergangenheit hervorheben und es sichtbar machen, festhalten. Also wir waren von Anfang an Dokumentationszentrum Archiv. Wir haben gesammelt, regionalhistorisch. Wir sind ein regionalhistorisches, saarländisches Frauenarchiv. Aber dieses Sammeln ist die eine Sache. Mhm. Aufbereiten, zugänglich machen, konnten wir es tatsächlich erst mit Fördergeldern des Bundes seit 2016. Mhm. Und da haben wir jetzt auch eine über Landeszuschuss, eine Mitarbeiterin, die bezahlt diese Archivarbeit weiterführt. Und das gibt es, wie gesagt, bei allen, egal jetzt, wo Sie hingucken, ob Bochum, es gibt in vielen Bereichen, also in vielen Gegenden Deutschlands Einrichtungen, Berlin konzentriert, wie immer, aber auch schon vor der Wende. Aber es im Südwestdeutschen gibt es tatsächlich nicht so viele, die mit uns vergleichbar sind. Das ist dann tatsächlich in Tübingen das nächste oder aber SITFAM in Luxemburg. Mhm.
Ich möchte noch mal zu dem Punkt quasi der Veränderung der Institution zurückkommen. Sie hat sagen, dass es halt natürlich auch im Zusammenhang steht mit Veränderungen im Diskurs selbst und wie sich die Institution verändert hat. Sie haben ja gerade auch schon mal angesprochen, dass es auch eine Namensänderung gibt. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Sätze sagen?
Ja, wie gesagt, die Frauen, ich sage jetzt mal, die Frauen-Gender-Bibliothek ist 1990 gegründet worden mit einem gewissen Vorlauf und damals als Frauenbibliothek und Dokumentationszentrum Frauenforschung. Sie können sich vorstellen, wenn ich gesagt habe, wo ich arbeite, Frauenbibliothek und Dokumentationszentrum Frauenforschung. Gut. Hatte auch, aber damals auch schon einen Trägerverein und ist im Jahr der öffentlichen, also ein Jahr Vorlauf gab es und dann wurde sie eröffnet, im Frauenprojektehaus in der Kaiserstraße. Das ist auch schon sowas, wo sich gar nicht mehr so viele erinnern. Da gab es ein Haus nur für Frauenprojekte in der Kaiserstraße 8. Das war wirklich über 10 Jahre eine Adresse. Das war sowas Community-mäßiges mit der Frauenbibliothek, mit dem Verein für Frauenbildung, Frauenkultur, mit der Gesellschaft für berufliche Frauenförderung, mit einem Dachverband nochmal für diese Projekte im Haus. Und das hatte schon eine gewisse Strahlkraft auch. Das war also auch ein Motto, wir arbeiten, wir feiern zusammen. Also sowas habe ich nachher nicht mehr erlebt in Saarbrücken, als es das nicht mehr gab. So dieser Zusammenschluss. Mhm. Das war sicher eine sehr inspirierende Zeit für die Bibliothek, Allerdings war sie im zweiten Stock nicht gut zugänglich. Mhm. Und dann gab es den Umzug in die Bleistraße und dann auch eine Namensänderung, Frauenbibliothek Saar. In der Bleistraße waren wir auch wieder eine recht lange Zeit. Dazu sagen muss ich noch, dass diese Räumlichkeit uns damals auch schon von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, genau wie der Räumlichkeit, in der wir jetzt sind. Wir hatten damals einen sehr, sehr großen Veranstaltungsraum mit Büroräumen. Wir waren damals allerdings auch über andere Projekte, also ABM-Projekt, Strukturanpassungsmaßnahmen, sehr viele Mitarbeiterinnen zeitweilig. Und dann sind wir, damals fing schon an, Anfang, ich rede jetzt von, das war dann so 2010er Jahren, ging es darum, den Namen zu ändern. Frauenbibliothek ist zu eingeschränkt, zu nur Bibliothek-Fokus. Und letztendlich ist dabei rumgekommen die Namensänderung Frauen-Gender-Bibliothek Saar. Mhm. Und das war dann offiziell mit dem Einzug 2013 hier in die neuen Räumlichkeiten auch. Mit neuem Logo, neuer Website.
Und repräsentiert natürlich die Entwicklung der Genderforschung, die in den 90ern angefangen hat und dann immer stärker wurde. Und die wir auch zur Verfügung stellen hier, die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und entsprechend, wie die sich entwickelt hat, haben sich auch die Inhalte unserer Einrichtungen verändert. Oder erweitert
nicht weil, verändert, ja. Wie gesagt, hier finden Sie genau die Diskussion, die in den 80er, 90er Jahren, das finden Sie in Büchern hier, wir sortieren nichts aus. Es kommt nichts jetzt, nur weil es nicht mehr dem aktuellen Diskussionsstand entspricht. Es ist die Diskussion der 80er Jahre, der 90er Jahre und viele sind da ganz froh, dass sie hier genau diese Literatur finden. Es war damals auch die Diskussion Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte. Sie haben sich ja nicht alle Büros umbenannt oder alle Beauftragten auch umbenannt in Gleichstellungsbeauftragte, weil es war schon eine interessante und hitzige Diskussion zum Teil. Und für uns hat es, also wir haben immer wieder mit dem Vorurteil zu kämpfen gehabt, seid ihr nur für Frauen? Mhm. Nein, waren wir noch nie. Wir waren, weil immer mein Standard setzt, es ist kein Schutzraum hier für Frauen. Das macht die, wir sind auch keine Beratungsstelle. Es ist offen für Menschen jeglichen Geschlechts. Das habe ich schon vor 30 Jahren gesagt. Mhm. Aber es gibt gewisse Hemmschwellen.
Und gab es, abgesehen jetzt von den Räumlichkeiten, auch eine Veränderung innerhalb der Programmgestaltung, jetzt mit Einstieg des Förderprogramms der Stadt? Oder wie habe ich da gerade was falsch verstanden?
Wir sind mit Einschnitten natürlich auch immer auf staatlich gefördert worden, von Land und von Stadt. Und inzwischen auch von einem Förderverein. Bei staatlichen Zuschüssen muss es auch immer einen Eigenbeitrag geben. Das ist natürlich über Bibliotheksnutzungsgebühren nicht so wahnsinnig gut zu erwirtschaften. Mhm. Also von daher haben wir schon seit Jahren auch einen Förderverein, wo es Menschen gibt, die einen jährlichen Beitrag zahlen zur Förderung der Einrichtung. Daneben haben wir natürlich die Möglichkeit, auch verschiedene Anträge zu stellen bei besonderen Anlässen. Und diese ja, also wir hatten Einschnitte. Es gab wirklich auch schon schwierige Zeiten, die wir überbrücken mussten, weil, wie gesagt, wir auch immer bezahlte Arbeit eingebunden hatten. Das heißt, als es dann keine Zuschüsse mehr gab, standen wir tatsächlich vor dem Problem, machen wir ehemals bezahlte Mitarbeiterinnen weiter als Ehrenamtliche. Das haben wir eine Zeit gemacht, weil uns die Stadt die Räumlichkeiten gelassen hatte. Aber wir haben dann wieder einen öffentlichen Zuschuss bekommen. Und da sind wir relativ frei in der Gestaltung jetzt des Veranstaltungsprogramms, wenn Sie das gemeint haben. Also
genau, das war meine Frage.
Wobei sich das natürlich über die Jahrzehnte mitentwickelt mit den gesellschaftlichen Debatten, mit Forschungsergebnissen und so weiter. Genau, von daher jetzt, also früher hätte es vielleicht dann nur einen Frauenliteraturkreis gegeben, heute gibt es Queer gelesen auch oder so und das entspricht halt dann auch dem sonstigen Angebot, dass wir irgendwie diese Genderfrage auch, so wie sie die Gesellschaft und die Forschung halt jetzt gerade denkt, auch mit bearbeiten hier auf unsere Art und Weise.
Der Frauenliteraturkreis ist ein Frauenliteraturkreis, weil die Frauen tatsächlich es so wünschen.
Genau, den gibt es noch, genau, aber es gibt jetzt auch zusätzlich dann auch queer gelesen oder das ist jetzt übertragbar auch auf alle Veranstaltungen, ne, dass wir dort auch einfach so diese Gender-Fragen, die jetzt mittlerweile sich breiter stellen, auch entsprechend dann zur Diskussion stellen in unterschiedlichen Formaten und auch mit entsprechender Literatur, die halt auf den Markt kommt.
Und was ich mich gefragt habe, Sie als Institution, fördern Sie zum Beispiel auch junge Autorinnen in Saarbrücken selbst oder gibt es da Ansprüche oder Wünsche, also was Sie vielleicht auch noch sich wünschen würden für Ihre eigene, für die Institution selbst oder?
Also wir bieten gelegentlich den Raum hier für Lesungen oder so von Saarbrücker Autorinnen. Früher in der Bleistraße, als mehr Platz war, gab es auch noch mehr Ausstellungen von Künstlerinnen. Das ist hier jetzt leider nicht mehr möglich. Mhm. Ne? So in der Form können wir sie unterstützen. Aber darüber hinaus, also wir können jetzt keine Fördergelder ausgeben oder regelmäßig irgendwie ein Forum für lokale Autorinnen oder Künstlerinnen bieten. Oder in welche Richtung meinen Sie sonst noch?
Das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Ja. So, also natürlich nicht, dass es vielleicht schon so vorhanden ist, aber quasi als Wunschkonzept für zukünftige Arbeit oder so. Also dass das vielleicht noch, also was Sie sich wünschen würden, was noch weiter die Bibliothek ergänzen würde in hinsichtlich zukünftiger Projekte oder Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit nicht realisierbar waren oder immer noch nicht sind.
In der Vergangenheit war das immer wieder schwierige Momente. Wir kriegen schon Anfragen, auch gerade natürlich von saarländischen Künstlerinnen jeglichen Genres. Und wie wollen wir da Kriterien entwickeln? Die eine darf, die andere nicht. Die eine kann, die andere nicht. So von daher haben wir immer gesagt, wir möchten das sozusagen auch in unserer Hand behalten, wen wir da tatsächlich von uns aus einladen, wer hier eine Möglichkeit bekommt. Und das sind jetzt gar nicht mal so überproportional viel saarländische Künstlerinnen. Mhm. Wir machen jetzt auch gar nicht so unheimlich viel Lesungen, weil da sind wir in starker Konkurrenz. Da können auch wirklich Buchhandlungen oder Stadtbibliotheken haben da andere finanzielle Möglichkeiten auch. Mhm. So was machen wir dann vielleicht in Kooperation. Was so eine Nische ist, dass wir lesbische Autorinnen zu Lesungen einladen. Aber so sehr viele Lesungen machen wir eigentlich gar nicht. Oder jetzt Ausstellungen, hat meine Kollegin schon angesprochen, haben wir jetzt im Moment hier überhaupt keine Räumlichkeiten mehr für.
Und was das Wunschkonzert angeht, würde ich vielleicht sagen, zum einen wäre es schön, wenn wir mehr Ressourcen hätten, um die Archivarbeit noch weiter zu intensivieren. Zum einen mit Zugewinn von Materialien, zum anderen dann die Aufarbeitung, zum Teil Digitalisierung oder auch Sichtbarmachung durch entsprechende Veranstaltungen, ne, wo man mal Material und sowas aus dem Archiv zeigt. Das planen wir, aber da haben wir, wie gesagt, nur eine kleine Teilzeitstelle. Da können wir nur begrenzt solche Dinge im Moment anbieten. Das wäre schön, wenn wir da mehr machen könnten, um das Archiv auch mehr einfach auch in die Öffentlichkeit noch zu bringen und was da drin ist. Und das andere, was sehr schön wäre, wäre, wenn wir mehr Bildungsarbeit auch für ein bisschen jüngeres Zielpublikum, also vielleicht so ab 16 oder so machen könnten, mal in Schulen gehen oder in Jugendzentren und dort einfach auch die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit feministischen und Gender-Themen irgendwie dort schon zu vermitteln, weil diese Dinge werden ja sehr früh geprägt, eigentlich noch früher, eigentlich müsste man in den Kindergarten gehen, ne? So, aber das wäre halt schon schön, wenn wir da bei Jugendlichen anfangen könnten. Das geht im Moment auch nicht. Unser Hauptangebot ist jetzt für ab junge Erwachsene. Ja, und so, da wäre schön zukunftsperspektivisch, wenn wir da vielleicht noch eine Mitarbeiterin mehr haben könnten oder so, die sich darauf konzentrieren könnte, dass man da was anbietet. Wir werden da auch immer mal wieder gefragt, aber das ist im Saarland relativ schlecht besetzt und wir können es leider auch nicht leisten.
Ja, da hatte ich nämlich auch daran gedacht, das ist ein wichtiger Punkt, diese sichtbar machen und Verdigitalisierung, also jetzt nochmal auf das Archiv zurückzukommen, dass es ja auch interessant wäre, gerade für auch Studierende, auch also der ästhetischen Praxis, sage ich mal, dieses Archiv auch zu nutzen und mit einzubeziehen. Und
das sehe ich schon. Aber ich habe gerade heute noch mal, wir haben Wir haben nächste Woche auch noch mal ein Gespräch mit einer Frau, die vielleicht auch uns noch Materialien übergeben kann, weil das ist die andere Seite. Mhm. Wir haben schon, aber wir suchen ja auch immer noch. Allerdings auch natürlich auch von Einzelpersonen, die frauenpolitisch oder Frauen künstlerisch tätig waren, ja. Aber natürlich auch von Vereinen, von Verbänden, die ja dann oft ehrenamtlich betreut waren. Also wir haben da auch noch Lücken. Und es ist, wir hatten da jetzt gerade noch mal geguckt, das ist oft eine rechte Frage. Was dürfen wir tatsächlich davon veröffentlichen? Wir müssen ja dann immer die Rechte einholen. Es ging jetzt da um eine Zeitschrift, die Lila Distel. Da sind, es ist eine Zeitschrift gewesen, die wurde verkauft, die wurde gelesen, aber wir haben sie digitalisiert. Wir können sie nicht online stellen, weil wir brauchen die Rechte von jeder einzelnen Redakteurin oder Autorin. Das ist eine mühsame Arbeit. Dann sind die Namen zum Teil, sind es Klarnamen. Man könnte vielleicht sogar davon ausgehen, sie haben das ja für eine Öffentlichkeit geschrieben. Aber es ist ja eine ganz andere Öffentlichkeit heute, wie in den 80er Jahren. Mhm. Also da, gerade mit dem Archivmaterial ist es echt richtig schwierig. Das ist schön, sowas anzudenken, ja. Aber es ist wirklich schwierig. Was ist da gemeinfrei, was ist rechtefrei oder wo haben wir die Rechte? Wir haben sie ja noch nicht, also an unseren eigenen Plakaten haben wir sie, aber bei vielen anderen Sachen haben wir keine Rechte zur Veröffentlichung.
Dennoch gibt es aber die Möglichkeit, die Sachen einzusehen, wenn man sich mit einem bestimmten Thema studentisch beschäftigen will oder so. Oder wir können auch mal, haben wir jetzt auch geplant in Seminaren, dass sie hier kommen als ganze Gruppe und wir nochmal sagen, wie arbeitet man denn eigentlich mit einem Archiv? Wie kann man da recherchieren? Welche Möglichkeiten gibt es, Sachen in universitäre Arbeiten mit einzubauen? Und
das,
so.
darf man natürlich schon machen. Ja. Genauso wie ich auch aus einem Buch kopieren kann. Das gilt noch für wissenschaftliche Zwecke. Genau,
für eine Hausarbeit oder so.
Ja. Das ist aber diese rechte Frage ist tatsächlich eine schwierige.
Ja. Und dann aber, wenn die Rechte geklärt sind, arbeiten wir bei dem Internetportal Digitales Deutsches Frauenarchiv mit. Und das, was veröffentlicht werden kann, bringen wir dort auch rein. Also dort gibt es mittlerweile auch Beiträge aus dem Saarland.
Okay.
Ja, vielleicht kannst du noch genauer erklären zum Digitalen Deutschen Frauenarchiv. So ein bisschen dein Beritt, weil sie ist auch Vorständin in unserem Dachverband, in unserem bundesweiten, sag ich mal.
Aber das haben sie sicher schon mitgekriegt.
Ja. Genau.
Ich bin da wirklich auch sehr stolz und freue mich immer wieder über die Vielzahl unserer Einrichtungen, die da in diesem Dachverband zusammengeschlossen sind. Und dass das dann auch in der Form eine Würdigung erfahren hat, das Digitale Deutsche Frauenarchiv wird seit 2018 mit Bundesmitteln institutionell gefördert, was wirklich was ganz Besonderes ist, mit 2 Millionen Euro. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf kleine Einrichtungen oder überhaupt auf Einrichtungen, die dann Projektgelder beantragen können und damit oft wichtige Arbeit leisten können, die im Normalbetrieb nicht möglich sind, weil es kostet auch wirklich Geld. Digitalisierung kostet aber nicht nur das. Es muss ja aufgearbeitet werden, es muss verzeichnet werden, es muss gesichtet werden. Und wir hatten 2016, 17 und auch nochmal 2019 einen solchen Antrag bewilligt bekommen und konnten damals erstmalig unser Archiv verzeichnen und eben wichtige Materialien digitalisieren. Es geht eigentlich nie darum, alles zu digitalisieren. Mhm. Die Zeitschriften haben wir allerdings digitalisiert, weil das ist natürlich auch eine Papierqualität. Wenn die immer wieder in die Hände genommen werden, dann ist es auch eine Sicherungsmaßnahme zu digitalisieren.
Ja. Und ein Beispiel vielleicht, was wir als Projekt gemacht haben, das sind Interviews mit lesbischen Frauen, die auch in der autonomen Frauenbewegung aktiv waren und die haben halt als Zeitzeugen erzählt, wie das früher alles war und so. Also das ist im Digitalen Deutschen Frauenarchiv nachzuhören und sehr, sehr spannend.
Und in den 90er Jahren, weil Sie eben auch das Frauenbüro der Stadt Saarbrücken erwähnt haben, da hatten wir eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Frauenbüro, Frauen sichten Geschichte. Wir selbst haben noch nie Forschungen in dem Sinne gemacht, aber wir haben Forschungen angeregt. Und das war damals gab es Möglichkeiten über ABM-Stellen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Wissenschaftlerinnen für ein Jahr oder 2 Jahre zu beschäftigen, die in unserem Auftrag, also Frauenbüro, Frauen-Gender-Bibliothek, Frauengeschichte in Saarbrücken aufgearbeitet haben, auch die Geschichte von einzelnen Künstlerinnen. Es gab einen Kalender mit Künstlerinnen, es gab einen Kalender zu historischen Frauengestalten, es gab das Buch Saarbrückerinnen, die Saarbrückerinnen. Wir haben eine Tagung organisiert. Also das war alles, es war zum Jubiläum der Stadt Saarbrücken, weil in der offiziellen Stadtchronik Frauen nicht so richtig vorgekommen sind. Und das war der Anlass, eigene Forschungen anzuregen. Und bis heute gibt es noch Frauenstadtrundgänge in Saarbrücken, nicht mehr als ständiges Angebot, das müssen wir sagen, weil es gibt noch die Ruth Bauer, die das damals mit konzipiert hat, führt diesen Rundgang tatsächlich noch, arbeitet aber heute in einem ganz anderen Bereich. Und das sind auch immer wieder Projekte, wo wir auch immer wieder angefragt werden, Straßenbenennungen, Umbenennungen, Straßennamen. Gibt es Frauen, die dafür in Frage kommen? Das hat sich geändert, weil diese Broschüre Mehr Frauen Straßennamen, die liegt dann eben auch den politischen Entscheidungsgremien zugrunde. Mhm. Und da wird dann schon auch mal reingeguckt. Also das muss ich schon sagen.
Ich wollte noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, die intersektionale Arbeit. Es gibt ja auch ein bestimmtes Mentorenprogramm, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Da können Sie, Petra Stein, ja vielleicht auch noch mal was zu sagen, was dieses Programm beinhaltet, wann das ins Leben gerufen wurde und was innerhalb dieses Programms getan wird.
Also das gibt es mittlerweile auch schon seit 10 Jahren. Das koordiniert unsere Kollegin Julia Fricke. Da geht es darum, dass ehrenamtliche Mentorinnen, die halt gut etabliert sind im saarländischen Arbeitsmarkt, Mentees, also Migrantinnen, die in den saarländischen Arbeitsmarkt rein wollen, unterstützen in einem Tandem-Programm. Also die treffen sich halt ein Jahr lang mit einem bestimmten Ziel, so zweimal im Monat ist normalerweise so angeregt, und quasi arbeiten gemeinsam dann entweder an einem Lebenslauf oder dass man ein Praktikum kriegt oder wie es im Saarland so läuft, ne, dass man durch das Netzwerk vielleicht da irgendwie unterstützt wird, dass die Mentorinnen halt hier haben. Mhm. Also berufliche Integration durch ehrenamtliche Mentorinnen. Ne. Begleitend dazu gibt es dann Workshops, entweder für beide Gruppen oder nur für Mentees oder nur für Mentorinnen, das koordiniert dann auch die Kollegin so. Oder ein-, zweimal im Jahr gibt es dann auch für alle Beteiligten am Projekt irgendwie ein schönes Fest oder so, oder einen offenen Treff gibt es auch einmal im Monat, damit die sich auch untereinander kennenlernen können und austauschen können über ihre Erfahrungen, ja. Und da gibt es eigentlich sehr tolle Erfolgsgeschichten auch, was ist sehr, sehr erfolgreich, wirklich. Und wir danken da regelmäßig auch unseren, im Moment sind es, glaube ich, um die 80 oder 100 ehrenamtliche Mentorinnen, die dafür zur Verfügung stehen. Das ist halt super auch, damit dann die Julia Fricke jeweils dann auch, wenn eine neue Mentee kommt, auch so berufsbranchenspezifisch dann auch eine Mentorin zuordnen kann, ne? Und sie steht dann natürlich auch, wenn es irgendwie doch mal Probleme gibt oder Unstimmigkeiten oder so, steht sie natürlich dann auch im Hintergrund so bei Fragen oder so zur Unterstützung bereit.
Mhm. Mhm. Die Mentees sollten aber schon einen Berufsabschluss haben.
Genau, entweder ein Studium oder schon eine Berufsausbildung abgeschlossen. Und ich glaube, C1 ist das Niveau von Deutschkenntnissen, das sie schon haben sollten.
Okay, und beide Parteien dieses Programms können über die Internetseite auf Sie zukommen und dann an diesem Programm.
Genau, dieses MINET-SAR, das ist auf der Internetseite auch relativ ausführlich beschrieben. Genau. Oder einfach hier anrufen und dann kriegen Sie auch alle Informationen.
Und jetzt im zweiten Jahr wird es auch über Landeszuschuss finanziert, die Koordinatorinnenstelle von der Frau Fricke. Genau.
Und ergänzen dazu, also das ist natürlich so unser internationales Engagement, sage ich mal, ne, und auch was uns den Blick öffnet, ne, für die Perspektiven auch von Migrantinnen auch hier im Saarland. Und auch das wird begleitet von Veranstaltungen, die diese Themen und diese Perspektiven auch denen nochmal gerecht werden. Und natürlich gibt es ja auch mehr und mehr Fachliteratur zum Thema intersektionaler Feminismus und so. Und das haben wir natürlich dann auch jeweils hier. Ja.
Vielleicht so als abschließende Frage, soweit es jetzt nichts irgendwas gibt, was wir jetzt noch gar nicht angedacht haben. Jetzt, was für konkrete Veranstaltung können denn in der nahen Zukunft, sage ich mal, im März, wenn der Podcast dann auch online geht, können denn besucht werden? Gibt es schon ein feststehendes Programm oder sind gewisse Dinge angedacht? Auf was können wir uns da freuen?
Also ein paar Sachen stehen schon, aber das Jahresprogramm entwickelt sich einfach auch immer so von Monat zu Monat auch noch. Am ehesten empfehle ich, auf unsere Internetkanäle zu gucken, Internetseite, Facebook oder Instagram. Da steht eigentlich immer, was als nächstes ansteht. Oder Newsletter bestellen, der kommt monatlich mit den Veranstaltungen vom Folgemonat. Ne? Zum Internationalen Frauentag zum Beispiel haben wir jetzt geplant um die Mittagszeit gibt es Infostände von dem Frauenforum. Das ist also, wie gesagt, so ein Bündnis von Frauenorganisationen aus Saarbrücken, das sich dort zur Verfügung, also so mit Informationen zur Verfügung stellt und die Beratungsstellen und so, die dabei sind. Und parallel dazu gibt es eine Performance, die schön laut ist und für Frauenrechte eintritt. Genau, da sollen möglichst viele mitmachen. Das ist auch ein bisschen genauer beschrieben noch in unseren Internetkanälen. Am Abend des 8.3. kooperieren wir bei einem Vortrag mit Professorin Astrid Fellner zu feministischen Klassikern aus den USA. Das ist organisiert vom Deutsch-Amerikanischen Institut. Das wird ein Online-Vortrag sein. Und am 6.3. im Vorfeld zeigen wir noch auch mit dem Frauenforum im Filmhaus den Film Pleasure über die Pornoindustrie. Der ist gerade ganz neu rausgekommen und heiß diskutiert. Und den können wir dort gemeinsam gucken und dann auch gemeinsam diskutieren nochmal über den Film, dann auch hier mit der saarländischen Community. Genau. Ansonsten fürs Jahr, also wir planen noch einen Comic-Workshop zu LSBTI. Themen. Wir haben in der Planung ein deutsch-französisches Projekt mit 3 Workshops, die jeweils nochmal den Blick auch von Deutschland in Richtung Frankreich auch werfen. Wir machen mittlerweile schon zum 5. Mal das Barcamp Frauen Saar, auch mit einem größeren Bündnis von Veranstalterinnen, damit wir das größer aufziehen können. Also das ist so unser Highlight irgendwie auch, wo einfach auch des Netzwerkens, ne, wo irgendwie auch ganz viele Menschen zusammenkommen und das Programm wird ja erstellt durch die Menschen, die teilnehmen. Ne? Morgens kann man sagen, ich habe Lust, mich zum Thema XY auszutauschen oder ich bin gut in und kann euch was beibringen oder so. Da kann man halt selbst das Programm quasi gestalten und da passiert immer ganz viel und vor allem ganz viel Austausch untereinander. Das ist immer unser Highlight, irgendwie jetzt im 5. Jahr schon, wie gesagt. Ja, genau, und halt regelmäßig Vorträge zu antimuslimischem Feminismus zum Beispiel, also zu diesen Stereotypen und Mythen. Kann eine muslimische Frau eine Feministin sein oder so? Kann jemand mit Kopftuch Feministin sein? Also diese Fragen wollen wir bearbeiten. Da wird es auch im März nochmal einen Vortrag zum Beispiel oder eine Veranstaltung geben, nicht ein reiner Vortrag. Genau, wir versuchen die Sachen auch immer ziemlich interaktiv zu machen, ne, damit auch viel Austauschmöglichkeit ist und nicht nur eine Expertin oder ein Experte im Publikum was erzählt. Genau. Zum März noch, das Frauenbüro der Stadt macht da immer ein Programmheft. Also die sammeln quasi auch alle Veranstaltungen, die nicht nur am 8.3., sondern im ganzen März auch im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag stattfinden. Dort werden noch ganz viele mehr Veranstaltungen drinstehen. Das lohnt sich, in dieses Programmheft reinzugucken. Ich denke, das kommt demnächst online und gedruckt im Umlauf. Da kann man auf jeden Fall auch gucken. Und ansonsten halt immer up to date bleiben. Also wir haben permanent ein spannendes Angebot.
Das klingt gut. Dann, solange es jetzt nichts gibt, was Sie gerne noch loswerden wollen, würde ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich fand es sehr informativ. Weiß auf jeden Fall auch, wo die Punkte sind, die ich jetzt besonders interessant finde, da auch für mich persönlich nochmal, aber eben auch für andere Personen, die sich für diese Themen interessieren und vielleicht auch den Zugang dazu suchen innerhalb der Stadt Saarbrücken, sicherlich interessant. Und vielen Dank.
Danke auch.
Und noch einen schönen Tag.
Ja. Danke.
Zum Abschluss des Beitrags nochmal vielen lieben Dank an meine Gesprächspartnerin und ein paar abschließende Infos. Ich möchte nochmal auf das Programmangebot der Frauen-Gender-Bibliothek aufmerksam machen, welches ihr auf der Website einsehen könnt. Es gibt
reguläre Veranstaltung und auch irreguläre, wie das Angebot anlässlich des Feministischen Kampftags, auf das Petra Stein und Margarete Kees aufmerksam gemacht haben. Und auch möchte ich euch zum feministischen Stadtrundgang einladen, den Ruth Bauer mit interessierten Personen auf Anfrage durchführen würde. Die Infos dazu schreibe ich euch dann in das Infofeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ich mit einer Mitarbeiterin des Frauenbüros der Stadt spreche.
HTW Campus Life.